Schön, dass du wieder reinhörst in unseren New Leadership Podcast von und mit meiner Kollegin Tanja Palzer und mir, Hans-Jürgen Walter. Wie du weißt, geht es ja in diesem Podcast primär um wirksame Führung, besonders in turbulenten Zeiten. Und nachdem wir uns nun 5 Episoden mit Behavior Design, also Gewohnheiten und Routinen beschäftigt haben, war es wieder mal an der Zeit für ein neues Thema. Ja, und da Tanja ja nicht nur Trainerkollegin ist, sondern auch so ganz nebenbei eine erfolgreiche Steuerberatungskanzlei mit 20 Mitarbeitenden führt, dachten wir uns, beziehungsweise ich mir, es wäre doch ganz interessant zu erfahren, wie sie als Unternehmerin all diese Führungsansätze, die wir in unseren Seminaren und Workshops zum Besten geben, ganz konkret und pragmatisch in ihrer Kanzlei nützt. Ja, und für diese Episode nehmen wir uns hierfür mal einen Ansatz vor, der uns beide schon seit fast Jahrzehnten begleitet, nämlich NLP. Kurzum, heute geht es um die Frage, inwieweit kann NLP dir als Führungskraft nützlich sein? Ja, meine Kollegin sitzt mir gegenüber, natürlich digital, 250 Kilometer weiter und grinst sich gerade einen Ast. Wir haben uns nämlich jetzt im Vorgespräch zu diesem Podcast ganz kurz mal über Ratio und Emotionen und Esoterik und so irgendwas unterhalten. Und da kann ich nur sagen, also es zeichnet, glaube ich, auch unsere geschäftliche Beziehung aus, dass wir einfach mal sagen können, let's agree to differ.
Okay. Ja, nur weil du keine Argumente hast. Eigentlich bin ich doch von uns beiden die Rationale. Ich bin ja schließlich Steuerberaterin.
Unter anderem, also auch rational. Was uns so ein bisschen zum Thema bringt, wir wollen diesen Podcast mal, ich weiß gar noch gar nicht, wie das Thema ist, aber was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass ja viele von uns nicht nur eine Rolle haben, sondern mehrere, also natürlich privat und beruflich, aber auch beruflich haben wir oftmals mehrere Rollen. Da ist man ja vielleicht Unternehmensinhaber, ist aber zusätzlich auch noch X oder Y. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir so der Unterschied bei aller Gemeinsamkeit zwischen mir und Tanja so ein bisschen aufgefallen, nämlich ich kann relativ frei und flockig in meiner Rolle als Trainer, Coach, Referent, Speaker oder was auch immer was sein und kann mich da eigentlich ganz gut drauf konzentrieren, den lieben langen Tag. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber meine Kollegin Tanja hat zumindestens 2, sie hat also noch ein paar mehr, aber 2 berufliche Rollen. Nämlich einerseits ist sie ja, wie ihr vielleicht noch euch erinnern könnt, Inhaberin einer Steuerkanzlei in der Nähe von Trier mit mittlerweile fast 20 Mitarbeitern. Und auf der anderen Seite ist sie jetzt nicht nur aus Hobby, sondern mittlerweile meines Erachtens sehr, sehr professionell unterwegs mit mir als Trainer und Coach, firmenintern, also auch in den offenen Seminaren. Und was ich heute mal über diesen Podcast drüber stellen möchte, ist, wie deine Rolle als Trainerin und Coach mit all deinem Vorwissen quasi Einzug hält in deine andere Rolle als Unternehmerin und Führungskraft.
Eine spannende Frage. Ich fange vielleicht auch mal ein bisschen historisch an. Ich war ja, ich sag mal, bis vor 8 Jahren ausschließlich Steuerberaterin und habe hier meine Kanzlei geführt, habe natürlich auch meine Mandanten unterstützt im Sinne von ja Unternehmensberatung betrieben und war recht erfolgreich und es hat mir auch Spaß gemacht. Aber es war sehr, sehr anstrengend. Und ich habe ganz oft so die Probleme, die Konflikte aus der Arbeit mit nach Hause genommen. Und dann kam ich ja, ich hätte fast gesagt, mit diesem Teufelszeug. Ich bleibe jetzt mal beim NLP. Also was wir machen, geht ja noch über das NLP hinaus.
Weit, ja klar.
Ja, aber ich fange mal so, NLP war ja so das Erste, mit dem ich in Berührung kam, dieses neurolinguistische Programmieren. Da kannst du gleich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, Hans-Jürgen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das anwende, was das NLP hergibt, was ich da lerne, da gibt's ja Methoden und Techniken, wenn ich das in meinem Beruf anwende, sowohl im Umgang mit meinen Mitarbeitern, im Umgang mit meinen Kunden, bei uns heißen die ja Mandanten, und aber auch im Umgang mit mir selbst, wird mein Leben, mein Arbeitsleben einfacher. Wirklich einfacher, weil ich für die ganzen, ich sag mal, herausfordernden Situationen, die man so hat den lieben langen Tag, irgendwas habe in meinem Werkzeugkoffer, der ja gefüllt ist durch dieses NLP, was ich da rausziehen kann, was ich anwenden kann und wo ich oft in Situationen dann weitergekommen bin. Und zwar viel, viel einfacher und mit viel weniger Stress als vorher.
Okay, das erinnert mich jetzt, ohne von dir als quasi Hauptperson in diesem Podcast abzulenken, das erinnert mich an eine Zeit, weil vielleicht weiß das der eine oder andere, ich bin ja von meiner Urausbildung erstmal Ingenieur und Ingenieure wissen mal viel über Statik, wenn sie Bauingenieure sind, und über andere Sachen, aber eigentlich relativ wenig über Menschen. Und als ich dann angefangen habe, Seminare zu geben, dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich, glaube ich, schon in der Lage war, die Seminarinhalte sehr plausibel und auf den Punkt zu bringen. Aber worunter ich gelitten habe, ist, dass die Teilnehmer zwar begeistert aus den Seminaren rausgingen, aber eigentlich nie was umgesetzt haben. Und das war damals so mein Defizit, wo ich sagte, da habe ich jetzt keine Antwort auf diese Lösung. Und habe mich dann mit NLP und sonst irgendwas beschäftigt. Aber jetzt zurück zu dir, Tanja. Die Frage wäre, hast du das dann auch aus dem Mangel heraus, aus dem Defizit, wo du gesagt hast, ich habe eine Frage und finde keine Antwort, zumindest nicht in meiner Steuerberatungs- oder Steuerberaterexpertise? Oder was war dein Initialzündung?
Naja, wenn ich ehrlich bin, hatte ich jetzt kein wirkliches Problem, beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass ich ein Problem habe im Sinne von, es geht auch einfacher. Ich habe gedacht, wenn du hier selbstständig bist als Steuerberaterin oder ich sehe auch meine Mandanten, die Unternehmen, dann ist das halt so. Dann hast du ein anstrengendes Leben. Mir war nicht bewusst, dass es anders geht. Und das führt jetzt zu weit. Es war mehr oder weniger Zufall, dass ich auf dieses NLP und damit ja auch auf dich gestoßen bin. Und das hat einfach mein Leben vereinfacht. Ich kann gleich gerne mal ein bisschen so davon erzählen, also ein paar konkrete Beispiele nennen, aber vielleicht sollten wir vorher mal, wir reden die ganze Zeit NLP, diese seltsamen drei Buchstaben. Erzähl du doch mal, Hans-Jürgen, wie siehst du denn das? Es gibt ja nicht, das ist meine Haltung oder mein Wissensstand, das NLP. Wie verstehen wir denn hier oder du NLP?
Naja, das ist schon mal eine ziemlich herausfordernde Aufgabe, weil wenn man jetzt so als Nichtkenner der Materie auf die drei Buchstaben stößt, also was ich immer noch finde, ist, dass dieser Begriff neurolinguistisch Programmieren sehr ungeschickt ist, aber nun mal hat das Kind diesen Namen. Dann, wie du es eben sagtest, es gibt nicht das NLP. Wenn ihr fünf Bücher lest oder bei fünf NLP-Trainern bei Seminaren wart, da werdet ihr höchstwahrscheinlich ganz unterschiedliche Dinge erleben. Die einen sind der Meinung, ja, man muss immer gut drauf sein. Die anderen sind so ein bisschen sehr kognitiv unterwegs und die dritten philosophisch. Und die vierten sind wieder woanders unterwegs. Also ich kann jetzt nur sagen, wie ich mein oder das NLP verstehe. Das ist übrigens auch im NLP angelegt. Also auch die Urväter wollten da keine in sich geschlossene Methode kreieren. So, zumindest so wie ich es verstanden habe. Also vielleicht im Gegensatz zu, viele von euch kennen vielleicht Transaktionsanalyse, das Ding mit dieses Modell mit dem Kindheits-Ich und dem Erwachsenen-Ich. Und dieses Modell ist relativ geschlossen. Also das ist irgendwie abgeschlossen. Da gibt es auch eine Institution, die darüber wacht, dass dann halt irgendwelche Fremdeinflüsse reinkommen, um das Ding zu verwässern. Und NLP ist meines Erachtens auch so aus dem Geist der 1970er und 80er Jahre eher als Open Source entstanden. Das heißt, da gibt es Prinzipien. Das ist ja entstanden dadurch, dass Richard Bandler und John Grinder damals drei Top-Kommunikatoren, die Psychotherapeuten waren, modelliert haben und haben da versucht, gemeinsame Prinzipien oder Muster zu erkennen, um rauszukriegen, ja, wie kommuniziert man oder eigentlich damals für Psychotherapie, was ist denn so das Wirkprinzip von psychotherapeutischer Arbeit? Und insoweit, also Punkt 1, das ist Open Source, deshalb sage ich jetzt, mein NLP ist zugefüttert aus Systemtheorie, aus, denk an unser letzten Podcast, Tanja, mit Behavior Design, also aus Verhaltensökonomie, aus Paul Watzlawick, den ich mal selber kennengelernt habe, also wie wirklich ist die Wirklichkeit, sehr, sehr viel Konstruktivismus. Und auf den Punkt gebracht, ohne euch jetzt zu verwirren, es sind eigentlich immer zwei große Teile, und da kannst du jetzt wieder was dazu sagen, nämlich einerseits eine Art Denken, also eine Art Menschenbild oder Weltbild, wenn man so will, ohne dass das irgendwie dogmatisch ist, und auf der anderen Seite ganz konkrete Techniken.
Genau.
Und jetzt würde ich mal, warte mal, jetzt lass mir mal eine Frage stellen, nämlich du hast vorhin gesagt, früher war es anstrengend und mit diesem NLP war es für dich weniger anstrengend. Und vielleicht hast du für beide Teile, nämlich sowohl für dieses Menschenbild, ihr könnt auch Mindset sagen, wobei ich diesen Begriff nicht mag, als auch für die Technik ein Beispiel, wo du gesagt hast, als Steuerberaterin hatte ich eher dieses Denken und wenig Werkzeuge und jetzt habe ich dieses Denken und das macht es mir einfach leichter.
Mhm. Ja, das ist jetzt auch, oh Gott, jetzt.
Das ist Challenge,
ein
ne?
Das ist eine Challenge, jetzt ein Beispiel auf den Punkt zu bringen. Also, ja, ich knüpfe nochmal an. Ich bin, oder dieses NLP hilft mir zum einen darin, weil ich eine andere Haltung habe, eine andere Haltung gegenüber Menschen, gegenüber Situationen. Und, ja, ich habe konkrete Werkzeuge. Bleibe ich mal bei der Haltung. Es gibt ja diese Axiome im NLP. Also, einfach, wie was ist ein Axiom?
Naja, Vorannahmen. Ne?
Vorannahmen.
Ich genau, die werden nicht beweisen.
Mhm. Genau, ich kann es nicht beweisen, aber wenn ich diese Vorannahme habe, hilft mir das. Und eine, also ich glaube, das ist für mich fast die wichtigste, oder es gibt zwei, also die eine von meinen beiden Lieblingsvorannahmen ist, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Also, also wenn ich eine Landkarte habe, eine Autobahnkarte oder eine Wanderkarte, dann ist die ja per se mal richtig, aber es ist nicht das Gebiet, es ist ja nur eine Karte. Und das ist bei mir so eingebrannt, wir Menschen haben Karten von der Wirklichkeit, aber das ist nicht die Wirklichkeit. Und manche Landkarten sind nützlich und manche sind nicht nützlich. Und das ist jetzt was ich mich immer frage. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Auto von München nach Hamburg fahren will, hilft mir eine Wanderkarte von der Pfalz mal nichts. Oder wenn ich wandern gehen will, hilft mir eine Autobahnkarte nichts.
Ja, das ist jetzt herrlich metaphorisch, aber versuch doch mal wirklich ein konkretes Beispiel zu machen.
So, und jetzt passiert irgendwas. Ich sage ja eine Haltung gegenüber Menschen oder schwierigen Situationen. Jetzt, ich weiß nicht, jetzt kommt ein Mandant, schreibt mir eine E-Mail, Frau Palzer, sind Sie morgen im Büro? Ich muss Sie dringend sprechen.
Mhm.
So, das ist jetzt diese E-Mail mit diesem Satz ist jetzt einfach ja nur mal, das ist ein Fakt, die E-Mail ist da. Und jetzt lege ich meine Landkarte drüber. Jetzt kann ich der E-Mail ja mehrere Bedeutungen geben.
Mhm.
Ich kann jetzt sagen, der will sich bestimmt beschweren. Und wenn ich dieser E-Mail diese Bedeutung gebe, ja, dann schlafe ich nachts bestimmt nicht gut, weil ich ja aus dem Fakt den schon mit einer Bedeutung belegt habe. Ich habe schon meine Landkarte drüber gelegt. Und das beeinflusst mich. Und wenn ich mir aber immer sage, da sind zwar jetzt Fakten, denen ich eine Bedeutung gebe und die Bedeutung könnte auch anders sein, dann hilft mir das einfach, ruhig zu bleiben in bestimmten Situationen.
Okay, du, mir fällt da gerade noch was ein, wo wir mal drüber diskutiert haben. Ich glaube, das war auch irgendwie im Rahmen des Steuerberatertags oder so. Da ging es, oder mit Roland, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da ging es um Zeiterfassung. Und Zeiterfassung ist jetzt mal, ich glaube, die meisten wissen, da geht es jetzt weniger um Stechuhren, sondern einfach, dass Leistungszeit oder die Arbeitszeit irgendwie zugeordnet wird auf Mandanten bei euch oder in Ingenieurbüros, auf Projekte und so irgendwas. Und wenn man das jetzt einfach mal als neutralen Fakt sieht, dann ist es nichts anderes, als dass auf irgendeiner Weise digital und analog Zeit erfasst wird. Wenn es aber zu Widerständen kommt, was ich jetzt gerade in den letzten Tagen bei einer Unternehmung erlebt habe, dann fragt man sich, wie ist denn da die Landkarte der Mitarbeiter, die sich jetzt gegen diese Zeiterfassung wehren? Und siehe da, da war die Meinung, dass das eine Art von Kontrolle nach dem Motto, die da oben wollen uns kontrollieren. Und das ist vielleicht ein schönes Beispiel, wo man sagt, naja, okay, die denken so, die Frage ist nur, wie nützlich ist das, dass sie so denken?
Genau. Und also letztlich folgt aus diesem, die Landkarte ist nicht das Gebiet, auch so der Satz, unterscheide mal Fakten und Bedeutung. Es passiert irgendwas, irgendeine Situation, irgendein Mensch tut irgendwas und wir geben dem ja direkt eine Bedeutung. Das müssen wir auch. Also ohne, dass wir den Dingen eine Bedeutung geben, können wir nicht agieren. Nur uns ist oft nicht bewusst, dass das nur eine mögliche Bedeutung gibt. Es könnte auch anders sein. Das ist so die Frage, die sich daraus ergibt. Also immer die Frage, könnte es auch anders sein? Und wenn man da auf andere mögliche Bedeutungen kommt, das führt einfach dazu, dass man ruhiger bleibt, dass man gelassener bleibt und dass man nicht, oh Gott, was kommt denn jetzt da? Dass man einfach kreativer ist, Zugriff auf seine Ressourcen hat. Und das ist sowas, was ich sagen wollte, diese Haltung einfach aus diesem NLP raus vereinfacht mir mein Leben im Umgang mit, ich sage jetzt einfach mal, schwierigen Menschen oder herausfordernden Situationen.
Also nochmal, ich versuche es nochmal auf den Punkt zu bringen. Dadurch, dass du für bestimmte Sachlagen, für bestimmte Fakten alternative Bedeutungen finden kannst, macht's dir erstmal, geht's dir besser, du bist irgendwie entspannter und, was du auch gesagt hast, ist, du findest auch andere Lösungsansätze.
Genau. Also ich bin viel kreativer. Ich agiere besser im Umgang mit meinen Mitarbeitern und auch im Umgang mit Mandanten. Und ich wende das ja auch an. Ein Mitarbeiter kommt zu mir, beschwert sich tierisch, weil das und das passiert ist. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade erfahren, das Finanzamt nutzt jetzt auch KI und die lassen jetzt flächendeckend Prüfungsanordnungen los. Es kommen jetzt viel mehr Betriebsprüfungen auf uns zu, weil die lassen dann erst eine KI drüber laufen und entscheiden dann, steigen die überhaupt in den Fall ein oder nicht. So, und jetzt die erste Reaktion war, oh Gott, jetzt kriegen wir noch mehr Betriebsprüfungen. Also meine Mitarbeiter waren da sehr betroffen. Das macht
was eine plausible Bedeutung ist erstmal.
Genau, was eine plausible Bedeutung ist, dann sage ich, der Fakt ist, es kommen mehr Betriebsprüfungen. Das ist erstmal ein Fakt. Aber gibt es denn noch andere Bedeutungen? Eine Betriebsprüfung ist doch eine wunderbare Gelegenheit, dem Mandanten mal wieder klarzumachen, wie wichtig es ist, einen guten Steuerberater zu haben oder so. Mhm. Also finde immer auch andere Bedeutungen von Fakten, gerade wenn du die Fakten nicht ändern kannst. Und also das ist, ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt, wie dass das ein Gamechanger ist, wenn du so denken kannst. Wenn du bei Fakten, die du nicht ändern kannst, wenn du eher denen eine Bedeutung gibst, das beeinträchtigt mein Leben, das macht mein Leben weniger gut. Wenn du dann aber andere Bedeutungen finden kannst und das schon quasi automatisch, dann macht es dein Leben einfach besser.
Naja, jetzt könnte man sich natürlich fragen, diese, du sagtest vorhin Axiome, das ist ja eines dieser Grundaxiome eigentlich im NLP. Die Landkarte ist nicht das Gebiet oder ein bisschen ausführlicher. Da draußen gibt es natürlich eine Realität, aber aufgrund der Limitierung unserer Sinnesorgane und auch der Limitierung unserer Verarbeitungskapazität, unseres Bewusstseins, können wir einfach nicht alle Informationen wahrnehmen und wir müssen dem Ding auch eine Bedeutung geben, dass wir verhalten können. Und wenn man jetzt immer davon ausgeht, dass die Dinge die Bedeutung haben, auf die ich zuerst komme, nämlich das in deinem Beispiel mit dem Finanzamt, dass es ein Mehraufwand ist und dass es erstmal unnötig ist und so weiter und so fort, dann kann man sich auch irgendwie in die Sackgasse manövrieren. Wenn man dann aber die geistige Flexibilität hat, eben auch auf andere Bedeutungen zu kommen, dann kommt man auch auf andere Lösungsansätze.
Richtig, und das kann man für sich selbst nutzen und im Umgang mit Mitarbeitern, im Umgang mit Kunden, weil die kommen ja auch und sind schlecht drauf und beschweren sich, weil sie den Dingen oft nur die eine Bedeutung geben, die für sie negativ ist.
Ja.
Und denen dann mal klarzumachen, dass es auch andere Bedeutungen gibt, ich wende es an und das macht die Arbeit viel, viel einfacher.
Das ist übrigens, lass ich mal kurz unterbrechen, ich weiß nicht, ob das dir bewusst war, ein treffendes Beispiel, wo Haltung des NLPs und Technik eigentlich Hand in Hand gehen, weil das ist natürlich erstmal ein Gedanke, natürlich, a map is not the territory. Auf der anderen Seite hast du dann automatisch auch die Technik angewandt, die bei dir schon oftmals auf Autopilot läuft, namens Reframing, nämlich umdeuten. Was könnte das noch bedeuten, um einfach auf eine kreativere oder gehbare oder gangbaren Weg zu kommen, ne?
Richtig. Vielleicht noch, das kann man ganz schnell machen, dass mein zweites Lieblingsaxiom ist, jedes Verhalten hat eine positive Absicht.
Genau. Also das ist natürlich eines der, wie man sagen, wie sagt man dazu, also etwas, was so ein bisschen Widerstand auf den Plan ruft.
Ja, es ist schon irritierend.
Ja, es ist total irritierend, weil wenn du überlegst, wenn jemand dem anderen ein paar auf die Wange schlägt, dann ist das, da ist mir die positive Absicht ja relativ wurscht oder so. Aber da hast du da ein praktisches Beispiel aus der Kanzlei?
Naja, also es gibt Menschen oder auch, ich bleib mal bei meinen Mitarbeitern, jeder Mitarbeiter, und ich nehme mich ja da nicht aus, zeigt ein Verhalten, wo andere sagen, was macht sie denn jetzt? Oder wie kann man denn sowas machen? Ich nenne das jetzt einfach mal ein unerwünschtes Verhalten. Und normalerweise reagieren wir ja so, dass wir von diesem Verhalten auf den Menschen schließen. Wir personifizieren. Mhm. Der ist einfach faul oder die ist einfach zu hemdsärmelig und so weiter. Und schon stempeln wir den Menschen ab. Und dieses Axiom, jedes Verhalten hat eine positive Absicht, sagt ja, also irgendeinen Zweck, irgendeinen positiven Zweck erfüllt dieses Verhalten.
Sonst wird es nämlich nicht stattfinden, ne?
Genau, sonst wird man es ja nicht tun. Und wenn ich mich mal auf die Suche mache, welchen Zweck könnte das denn erfüllen, und mich dann frage, könnte ich denn vielleicht Kontexte ändern, damit dieser Zweck trotzdem erfüllt wird? Und erreiche ich damit vielleicht ein Verhalten, was ich wiederum wünschenswert finde in meiner Kanzlei? Das ist so ein bisschen tricky. Also das heißt, mal auf den Punkt gebracht, wenn ich irgendwas sehe an Menschen, was mir nicht gefällt, dann mache ich mir klar, das sind mal grundsätzlich keine schlechten Menschen. Ich gehe nicht vom Verhalten auf die Menschen. Und für diesen Mensch macht dieses Verhalten in dieser Situation gerade Sinn. Also ein Mandant, ich bleib mal wieder beim Mandant, ruft mich an und schreit am Telefon rum und ja, also nicht gerade angenehm und macht da irgendwelche Vorwürfe, teilweise unhaltbare Vorwürfe. Früher hätte ich gesagt, ach, dieser Idiot, und hätte gesagt, der ist halt so doof und wäre aber in Stress geraten. Heute überlege ich mir, was ist die positive Absicht dahinter? Welchen Zweck erfüllt jetzt dieses mich anschreien für diesen Mandanten? Und da komme ich auf Ideen. Weiß ich nicht, der hat vielleicht die Nacht nicht geschlafen oder der hat sonst niemanden, den er anschreien kann. Ich weiß es nicht. Aber ich bleib einfach ruhig und verurteile die Person nicht.
Ja, da ist mir, du weißt ja, ich komme gerade vom Firmenseminar und da gab es auch eine wunderbare Steilvorlage für dieses, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Und zwar ist das ein IT-Unternehmen und der Supportleiter hat mir erzählt, ihr kennt das vielleicht, die haben so Ticketsysteme, wir als Anwender lösen ja auch manchmal Tickets aus. Das heißt also, der Case, dieser Kundensupport-Case wird eben über Tickets abgehandelt. Und sein Problem war, dass im System Tickets nicht beendet wurden, also geschlossen wurden, obwohl der Fall eigentlich zu Ende war. Und dann sagte ich, na okay, das ist ein bisschen blöd, weil dann ist die Realität immer anders als auf deinem Monitor. Und sag ich, hast du eine Idee? Ja, ich weiß es nicht, warum die das Ding, vielleicht ist der Prozess zu kompliziert oder sonst was, aber ich habe es jetzt schon mal mit Anweisung probiert und plötzlich sagte er, ich habe eine Idee. Vielleicht liegt es daran, weil in dem Moment, wo die Tickets geschlossen werden, bekommt der Kunde automatisch eine Mail. Wir freuen uns, Ihnen weitergeholfen zu haben. Damit ist der Fall beendet. Und das könnte ja sein, dass es beim Kunden noch gar nicht beendet ist. Und dann ruft der Kunde an und macht wieder Stress. Ein Mittel dagegen ist, das Ticket einfach nicht zu schließen. Und da sagte ich zu ihm, das ist plausibel. Wir wissen zwar nicht, ob es wirklich so ist, aber wir könnten uns das mal überlegen, wie könnte man diesen Prozess anders designen, sodass diese Angst, mit dem Kunden in Konflikt zu gehen, gesichert ist und trotzdem die Tickets geschlossen werden.
Genau. Also auf den Punkt gebracht könnte man sagen, früher, also bevor ich NLP kannte, habe ich immer appelliert. Also ich habe versucht, Menschen zu ändern oder ich habe appelliert an die Menschen. Ihr müsst doch einsehen, jetzt in deinem Beispiel, die Tickets müssen doch geschlossen werden bei meinen Kindern. Ihr müsst doch einsehen, räumt doch bitte das Zimmer auf bei meinen Mitarbeitern. Ihr müsst doch einsehen, bitte nehmt kein Papier mehr an. Wir wollen doch digital werden. Immer diese Appelle, die gar nichts bringen. Und die Werkzeuge, die das NLP so liefert, damit komme ich auf Ideen, wie es anders machen könnte. Und ich sag dir vielleicht, jetzt haben wir viel über so Haltung und Axiome geredet, aber du hast schon gesagt, die münden ja dann in Werkzeugen.
Genau, die korrespondieren ja oftmals.
Ja, ja. Aber ein krasses Ding aus dem NLP ist das Metamodell der Sprache. Also eigentlich besteht ja unsere Arbeit aus Kommunikation. Wir kommunizieren ja den ganzen Tag. Und ich glaube, da widerspricht mir auch niemand, die meisten Missverständnisse und Konflikte sind ja auf irgendwie, da kann man ja, wenn man die Kommunikation mal nachvollziehen würde, kann man sagen, ja, das habe ich aber so verstanden. Und der andere sagt, das habe ich aber so gemeint.
Habe ich auch so gemeint.
Ja. Oder wenn ich sehe, wir hatten gestern wieder ein Team-Meeting, wie so Kommunikation läuft, wie man aneinander vorbeireden kann, wie man, wie das auch in die Länge zieht, wie es ermüdend wird. Und mit dem Metamodell der Sprache hat man auch so einen Werkzeugkasten, ich sage jetzt einfach mal, um Kommunikation effizienter zu gestalten und Missverständnisse weniger wahrscheinlich zu machen. Ich merke das auch hier bei meinen Mitarbeitern, da stellt der Mandant eine Frage und dann erklärt man das und dann sagt der Mandant, das habe ich aber nicht verstanden, dann erklärt man es nochmal und dann sagt er, ja, ich habe es immer noch nicht so wirklich verstanden und dann erklärt man es zum dritten Mal. Und das Metamodell sagt ja einfach nur, frag doch mal genau nach. Also ich will jetzt, da bist du jetzt besser drin, wir können jetzt nicht das ganze Metamodell hier erklären, aber zum Beispiel ein Werkzeug auf dem Metamodell ist dann einfach zu fragen, was genau haben Sie denn nicht verstanden?
Und das Schöne dabei ist, und da sind wir auch wieder ein bisschen bei den Haltungen, es ist nicht einfach eine Anreihung von irgendwelchen Fragen, die man auswendig lernt, sonst wüsste man meistens gar nicht, wann man die fragen sollte, sondern es vermittelt einfach ein grundlegendes Verständnis, wie Sprache funktioniert. Nämlich, dass Sprache maximal eine Annäherung an die Realität ist. Eigentlich ist Sprache auch wieder eine Landkarte und deine Landkarte sieht anders aus wie meine Landkarte. Und wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann geht es einfach darum, mal zu erkunden. Du sagtest am Anfang, kannst dich noch erinnern von diesem Podcast, ja, früher war es anstrengend. Mhm. Also nimm mal dieses Wort anstrengend und denke ich, ja, hat sie dann geschwitzt? War sie jeden Tag in der Kanzlei nass geschwitzt? So könnte man ja anstrengend verstehen, wenn man es jetzt so im Kontext irgendwie...
Manchmal schon.
Ja. Oder Angstschweiß oder keine Ahnung was, ne? Aber dann muss ich natürlich...
Anstrengend war, jetzt bleib mal bei diesem... Also bevor ich das Metamodell kannte, habe ich eine Stunde mit dem Mandanten zusammengesessen und er hat manche Sachen fünfmal erzählt. Ich hatte immer noch nicht das Gefühl, ich habe ihn richtig verstanden. Und es war halt ineffizient, nicht effektiv. Es war einfach langwierig und teilweise nervig und so. Und mit dem Metamodell kann ich diese Kommunikation super abkürzen. Ich kann in kürzester Zeit weiß ich, was den Mandant bewegt in meinem Beispiel. Und der Mandant hat auch das Gefühl, da kommen jetzt nochmal andere Werkzeuge rein, dass ich ihn auch wirklich verstanden habe. Der geht also freudenstrahlend aus meinem Besprechungszimmer und denkt, die hat mich wirklich verstanden. Nur weil ich diese Technik des Metamodells, also was das Metamodell angewendet habe. Und es ist letztlich total einfach. Nur man muss wissen, wie es geht.
Also mal zusammengefasst ist deine Erfahrung mit diesem, es ist ja nicht nur NLP, es ist ja wie gesagt Verhaltensökonomie, es ist Systemtheorie bei dir, es ist diese ganze Ausbildung in Mediation. Also was ich jetzt eigentlich mal, wenn ich jetzt ganz vorne dran wäre, würde ich jetzt sagen, egal in welchem Fachbereich ihr unterwegs seid, ob ihr wie Tanja Steuerberater seid oder ob ihr Ingenieure seid, in dem Moment, wo man zumindestens mal ansatzweise, und bei dir ist es ja sehr, sehr viel, Kommunikation als Grundwerkzeug hat und mit Menschen zu tun hat, brauchen wir noch zusätzliche Skills.
Genau, und die wir ja sonst, entschuldige, auch nirgendwo lernen.
Ja, du hast die in deiner Steuerberaterausbildung wahrscheinlich nicht gelernt. Nee. Und bei uns gab es, glaube ich, mal Wahlpflichtfach Mensch und Technik und das war es dann auch. Aber wie Sprache funktioniert, wie man anders denken kann, wie man systematisch Probleme löst, habe ich auf jeden Fall in meinem Ingenieurstudium nicht gelernt.
Nee. Deswegen sage ich auch immer, du weißt oder vielleicht, also du weißt es auf jeden Fall, vielleicht auch unsere Hörer, ich habe hier 4 Kinder und ich sage immer, was alle meine Kinder tun sollten, um ordentlich aufs Leben vorbereitet zu sein, ist A, die sollen mal gekellnert haben. Weil das kann ich auch sagen. Also beim Kellnern lernst du nämlich auch das Leben und die Menschen kennen. Die sollten mal gekellnert haben. Und das Zweite ist, die sollen eine NLP-Ausbildung machen. Meines Erachtens sollte das eigentlich in die Schule. Das ist so eine gute Vorbereitung aufs Leben, für den Job, fürs Privatleben, dieses NLP-Zeugs drauf zu haben, das zu wissen, es vereinfacht einfach das Leben. Jetzt wiederhole ich mich. Ja, jetzt können wir fast einen Werbeblock anschließen, Hans-Jürgen. Also meldet euch an, NLP-Practitioner, der geht doch jetzt bald los, oder?
Der fängt im März an und jetzt könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, wenn ihr bisher, heute ist mein Business ja gewohnt, irgendwie 1 oder 2 Tage Seminare zu machen, wenn man dann irgendwie NLP-Ausbildung sieht, die 15 Tage gehen, also bei mir jetzt 5x3 Tage Practitioner und 5x3 Tage Master, da denkt man, um Gottes Willen, was, das ist ja irgendwie das halbe Jahr oder so irgendwie. Aber ihr habt vielleicht jetzt einen Eindruck, also zumindest diejenigen, die von NLP noch überhaupt nichts, kein Begriff hatten und die uns zuhören und schon NLP-Ausbildung gemacht haben, vielleicht sogar bei mir, die wissen es ja sowieso. dass es einfach diese Zeit braucht mit all diesen Tools zum Thema Selbstmanagement, Emotionsmanagement, Auftritt, Performance, Körpersprache, Fragetechnik und was da alles dazugehört. Und das ist, ja, das ist schon, wie du sagst, ein grundlegendes Werkzeug. Ich würde fast sogar sagen, es ist kein Werkzeug, sondern es ist eine Werkzeugbaumaschine. Also es ist eigentlich etwas, wenn man sich damit mal eine Zeit lang beschäftigt, da würden meines Erachtens 15 Tage erstmal ausreichen, dass man sich seine eigenen Werkzeuge aufgrund dieser Prinzipien bauen kann. Übrigens, bevor wir jetzt langsam in Richtung 60 Minuten gehen, ich habe gestern von Gunther Schmidt, den wir auch schon ab und zu mal zitiert, ein wunderbares Zitat gelesen, was auch so ein bisschen wieder dieses "The map is not the territory" und unsere Grundhaltung im NLP, zumindest meine, widerspiegelt. Ein Zitat von ihm, der gesagt hat, du kannst anziehen, was du willst, ich bestimme, wie du aussiehst.
Siehst du, ich sag immer nur in dem Fall, und ich bestimme, wer mich ärgert.
Ja, genau. Okay. So, ja, das war mal der Versuch, zu sagen, so ein bisschen auf die Doppelrolle von Tanja zu reflektieren. Auf der einen Seite eben als Steuerberaterin und Unternehmerin, auf der anderen Seite hat mich einfach mal interessiert und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen interessiert, wie sie das macht, dieses Wissen aus den Seminaren auch einfließen zu lassen. Und vielleicht machen wir da nochmal einen Podcast, weil du machst ja viele Mini- und Mikroseminare auch in deiner Kanzlei und da wird mich vielleicht und auch unsere Hörer auch mal interessieren, über was du da so erzählst und wie du das da so machst. Aber ihr könnt uns ja auch mal schreiben und zu sagen, ja, wir haben da dran Interesse und dann ist das ein schöner Feedback für uns.
Genau, schreibt uns doch einfach mal irgendein Problem, was ihr habt oder irgendeine Situation, die schiefgelaufen ist oder die euch bevorsteht und wir gucken mal, ob wir da mit dem NLP, wie man die denn leichter machen kann. Ich behaupte ja, mit NLP kriegt man alles irgendwie einfacher.
Genau. Das erinnert mich zum Schluss mal, wir hatten mal so eine Trainer-Convention, NLP-Trainer-Convention und wir haben uns überlegt, was ist denn eigentlich NLP und was ist nicht NLP? Und da sagt ein Kollege so schön, wenn es funktioniert hat, war es NLP. Und das war jetzt kein Allmachtswahnsinn, sondern das drückt so ein bisschen auch mit Selbstironie das aus und zu sagen, ja, wir beschäftigen uns einfach mit Dingen, die irgendwie funktionieren. In diesem Sinne von mir und aus Heidelberg alles Liebe und Gute bis zu unserem nächsten Podcast.
Ja, dem schließe ich mich an. Ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut.
Ja, das war New Leadership, unser Podcast für wirksame Führung in Organisationen von Tanja Palzer und Hans-Jürgen Walter. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und falls du Fragen oder Anregungen hast, kannst du diese bei Spotify direkt unter dieser Episode hinterlassen oder aber du schreibst uns eine Mail an mail@abenteuer-unternehmen.de. Und falls du uns beide einmal live erleben möchtest, fühle dich herzlich willkommen bei einem unserer Workshops oder Ausbildungen. Die nächsten Termine findest du auf unserer Homepage www.abenteuer-unternehmen.de oder auf meiner NLP-Homepage visionintoaction.de. Die nächste NLP-Practitioner-Ausbildung startet übrigens im März 2024 in der Nähe von Frankfurt. Alle wichtigen Links haben wir dir nochmals in die Shownotes gelegt. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.